Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschuguel-Tramin. Mehr als die Hälfte jener, die derzeit in Österreich an öffentlichen Universitäten studieren, sind Frauen. Auch bei den Uni-Abschlüssen waren Frauen laut Statistik Austria im Wintersemester 2018-2019 in der Mehrzahl. Anders sieht es bei Spitzenpositionen an den Universitäten aus. Nur 6 von 22 Unis werden zurzeit von Frauen geführt, nur rund ein Viertel der Professuren wird von Frauen besetzt. Warum wird es für Wissenschaftlerinnen schwieriger, je höher hinauf es in der Universitätshierarchie geht? Um dieses Phänomen und mögliche Lösungsansätze geht es in der heutigen Sendung. Diese starten wir an der Universität für Bodenkultur.
Dieses "Ich will Wissenschaftlerin werden", das war für mich nicht das Thema, sondern ich habe da viel kürzerfristig gedacht. Ich habe Aufgaben, die auf mich zugekommen sind, übernommen und mit Freude übernommen, die ich halt übernehmen wollte. Und daraus hat sich diese wissenschaftliche Karriere ergeben.
Die wissenschaftliche Karriere unserer Gesprächspartnerin verläuft sehr erfolgreich. Im Jahr 2005 wurde sie als Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet, 2008 folgte der Klimaschutzpreis der österreichischen Hagelversicherung und 2013 erhielt sie das große silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Die Rede ist von der Klimaforscherin Helga Kromkolb. Meine Kollegin Katrin Horvath hat sie zum Online-Gespräch eingeladen und mit ihr über die aktuelle Situation von Frauen an Universitäten und die Herausforderungen, mit denen Wissenschaftlerinnen konfrontiert sind, gesprochen.
Ihre Stimme wird nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Gesellschaft und Politik gehört. Erst Ende Februar tauschte sich Helga Kromp-Kolb mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen über die wichtige Rolle der Wissenschaft bei der Bekämpfung der Klimakrise aus. Dass sie als Forscherin in der Öffentlichkeit gehört wird, ist für Kromp-Kolb keine Frage des Geschlechts.
Ich glaube, einer der wesentlichen Aspekte, ob man gehört wird oder nicht, ist letzten Endes, ob die Menschen, die einen hören, etwas mit dieser Information verbindet. Das ist beim Klima relativ leicht. Insofern bin ich in einer bevorzugten Lage.
Kromp-Kolb studierte an der Universität Wien Meteorologie, wo sie 1971 promovierte und 1982 in der Umweltmeteorologie habilitierte. Unterrichtet wurde sie damals ausschließlich von Männern, aber auch heute, 50 Jahre später, ist der Frauenanteil in ihrem Fachgebiet noch immer relativ niedrig.
Es kommen zunehmend viele Frauen, aber trotz allem, es ist immer noch überwiegend eine Männerdomäne. Auch wie es um meine Nachfolge am Institut für Meteorologie gegangen ist, wenn man sich da einfach aufschreibt, wer käme da in Frage, wenn man das einmal untersucht, da fallen einem sehr viele Männer und relativ wenig Frauen ein.
Die Klimaforscherin war an der Universität Wien zuerst als Assistentin und anschließend als Dozentin tätig. Sie leitete 10 Jahre die Abteilung Umweltmeteorologie und wurde 1995 als Universitätsprofessorin an die Universität für Bodenkultur berufen. Auch dort war sie damals eine der wenigen Frauen, die eine Führungsposition bekleidete. Kromp-Kolb gründete und leitete das Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit mit dem Ziel, zukunftsfähige Konzepte an die Gesellschaft zu vermitteln und einen aktiven Beitrag zu einer lebenswerten und gerechten Zukunft zu leisten. Obwohl der Frauenanteil bei den Studierenden an der Universität für Bodenkultur in einigen Studienrichtungen zugenommen hat, scheint die wissenschaftliche Karriere dennoch fest in Männerhänden zu sein.
Die Zahl der Studierenden, da ist der Anteil der Frauen zunehmend gewachsen und ist jetzt eigentlich im Durchschnitt schon mehr als die Hälfte. Das ist natürlich nach Studienrichtung verschieden. Also wenn man an der BOKU schaut, in der Forstwirtschaft zum Beispiel, ist nach wie vor dominierend männlich. Aber der Anteil wird immer weniger, je höher man in der Hierarchie hinaufkommt.
Dass der Anteil an Frauen in höheren Forschungspositionen abnimmt, dafür hat Kromp-Kolb 2 Erklärungsansätze.
In einer Zeit, wo die Kreativität am größten ist und das Engagement vielleicht auch besonders groß ist, das ist halt auch die Zeit des gebärfähigen Alters, wo dann einfach sehr viele Frauen bedingt dadurch, dass Kinder kommen, auch zeitlich aussteigen und dann verschieben sich durchaus auch Interessenslagen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich dadurch, dass das so ist und dass historisch überhaupt Frauen wenig an die Universitäten gekommen sind, dass die höheren Hierarchieebenen einfach von vornherein von Männern besetzt sind, Und die Neigung, dort Neues auszuprobieren oder dort Frauen zuzulassen oder zu akzeptieren, dass Frauen einen anderen Lebensweg haben und trotzdem geeignet sind für bestimmte Positionen, das ist ein relativ mühsamer Prozess. Und ich glaube, dass der sich auch nicht ganz von selber durch Generationenwechsel erledigt.
Auf dem Weg zur Gleichstellung, um die existierende Unterrepräsentation von Frauen in Leitungspositionen zu eliminieren, könnte eine Quotenregelung ein geeignetes Instrument darstellen. Kromp-Koll betrachtet eine Frauenquote als sinnvolles Übergangsinstrument. Man müsse allerdings differenzieren,
dass die Quotenregelung dazu zwingt, suchen zu gehen, ob es eine geeignete Frau gibt. Ich glaube nicht, dass die Quotenregelung dazu führen sollte, dass man eine ungeeignete Person nimmt, nur um eine Quotenregel zu erfüllen. Trotz allem glaube ich, dass die Quotenregelung eher dazu führt, dass gute Frauen wirklich in geeignete Positionen kommen. Und ich glaube, in der Regel der Fälle wird man fündig werden. Das heißt noch lange nicht, dass sie immer annehmen. Da spielen dann auch solche Fragen eine Rolle, wie gibt es eine geeignete Schule für die Kinder? Will man die Kinder jetzt wirklich aus der Schule nehmen? Da ist es viel eher, dass ein Mann bereit wäre zu pendeln, als bei einer Frau der Fall ist.
Es sind allerdings nicht nur Hindernisse wie der Ausbildungsort der Kinder oder generell die Doppelbelastung Familie und Karriere, die ausschlaggebend für den derzeit geringen Anteil an Frauen in Führungspositionen sind. Frauen müssen sich für eine wissenschaftliche Karriere oft viel mehr ins Zeug legen.
Ich glaube schon, dass wenn eine Frau dasselbe erreichen will wie ein Mann, dass sie mehr Energie drauf wenden muss. Ob das jetzt ist dadurch, dass sie besser ist als der Mann, oder dass sie sich einfach stärker überwinden muss, um auch bemerkt zu werden oder mehr in die Öffentlichkeit treten muss, vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit der Doppelbelastung mehr in Kauf nehmen muss, als das vielleicht bei einem Mann der Fall ist.
Für eine wissenschaftliche Karriere ist also eine gewisse Ausdauer und Belastbarkeit nötig. Beides besitzt Kromp-Kolb. Sie ist mehrfache österreichische Staatsmeisterin im Orientierungslauf und trägt neben der Forschung und Lehre an der Universität für Bodenkultur zahlreiche Funktionen in wissenschaftlichen Gesellschaften. Dass sie heute als Frau in wissenschaftlichen Kreisen so stark wahrgenommen wird, zeichnete sich zu Beginn ihrer Karriere nicht ab. Kromp-Kolb erinnert sich zurück an die Zeit als Assistentin an der Universität Wien während der 1970er Jahre.
Ich weiß auch, dass ich als Assistentin, wenn ich sozusagen mit dem Professor mitgegangen bin, eigentlich nicht wirklich wahrgenommen wurde. Wenn in so Diskussionsrunden ich einen Input geleistet habe, einen fachlichen Input, dann ist die Antwort an den Professor gegangen. Ob das jetzt daran lag, dass ich eine Frau bin oder einfach, dass man Assistent grundsätzlich nicht zur Kenntnis genommen hat, das kann ich schwer beurteilen.
Um mit Misserfolgen, Zurückweisungen oder Kränkungen besser umgehen zu können, sei es für sie damals wichtig gewesen, zu hinterfragen, ob die Ursachen tatsächlich auf ihr Geschlecht oder aber auf ihre Leistung zurückzuführen sind.
Es ist halt sehr leicht, sich auf Frausein auszureden. Dann lernt man aber aus diesen Reaktionen nichts. Und es ist aber umgekehrt natürlich auch so, dass nicht alles, was einem passiert, wirklich mit der eigenen Leistung oder mit dem eigenen Verhalten etwas zu tun hat, sondern da eben schon auch manchmal das Frausein eine Rolle spielt. Aber das zu unterscheiden ist meines Erachtens wichtig, weil man sonst in ein völlig falsches Fahrwasser kommt. Eben entweder in das Fahrwasser ständig in der Opferrolle zu sein, für die man nichts kann, oder umgekehrt, dass man alle Schuld für alles auf sich nimmt, was auch nicht zuträglich ist für die eigene Psyche.
Die 72-jährige emeritierte Klimaforscherin ist auch heute noch an der Universität für Bodenkultur in der Forschung und Lehre tätig. Helga Kromp-Kolb besitzt die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge leicht und verständlich darzustellen. Ihre Botschaften im Kampf gegen den Klimawandel werden nicht nur von der breiten Öffentlichkeit, sondern auch der Politik wahrgenommen. Wie sich zeigt, spielt ihr Geschlecht dabei keine Rolle.
Männer sind die Norm. Zu diesem Schluss kommt die Autorin Caroline Criado-Perez, die in ihrem Buch Unsichtbare Frauen beschreibt, dass Frauen in der Erhebung von wissenschaftlichen Daten so gut wie ausgenommen sind. Welche Folgen hat das und wie beurteilt das eine Wissenschaftlerin? Meine Kollegin Sarah Brandstätter hat die angehende Wissenschaftlerin Saskia Hartner zum Online-Gespräch eingeladen. Saskia Hartner forscht am bekannten Krebsinstitut Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City. Dort arbeitet sie in einem Forschungsprojekt, das das angeborene Immunsystem dafür verwenden möchte, neue Krebstherapien zu finden.
Die gebürtige Niederösterreicherin Saskia Hartner hat in Wien ihren Bachelor mit dem Schwerpunkt Mikrobiologie und Genetik absolviert. Anschließend hat sie den Master der Immunologie an der Universität Wien begonnen. Schon immer war Saskia extrem motiviert für ihren Traum, in der Krebsforschung zu arbeiten. Während ihres Masterstudiums ergab sich für Saskia Hartner die Chance, sich für ihre Masterarbeit an der Yale University of Medicine zu bewerben. Gesagt, getan. Die damals 24-Jährige wurde aufgenommen und die Reise in die USA begann.
Also das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, dass ich das Gefühl habe, wenn du motiviert bist und auch zeigst, was du kannst, dann hast du in den USA einfach, wirst du viel besser aufgenommen. Aber es wird auch einiges von dir abverlangt. Einiges.
Saskia Hartners Erfahrungen nach sind die Hierarchien in den USA flacher. Ein Einstieg in den Job mit viel Engagement und einer guten Ausbildung einfacher. Mit ihren anfänglichen Berufserfahrungen in Österreich hat sie im Gegenzug dazu nicht so gute Erfahrungen gemacht. Auf Bewerbungen kamen oft keine oder kurze Rückmeldungen.
Und ich habe leider oft, also entweder gar keine Antwort bekommen oder einen Einzeiler mit keine Zeit oder nichts frei, was ein bisschen frustrierend war, weil ich das Gefühl hatte, ich bin extrem motiviert, ich möchte lernen, ich möchte etwas erreichen und niemand lässt mich.
Saskia Hartner und ihr Mann Julian leben bereits seit 3 Jahren in den USA. Mittlerweile sind die beiden aufgrund von Saskias Job nach New York City gezogen. Das Leben dort ist für das Paar aber nicht immer einfach. Familienbesuche in Österreich sind seit Beginn der Pandemie so gut wie unmöglich, die Lebenserhaltungskosten enorm. Für ein kleines Apartment ohne Geschirrspüler und Waschmaschine zahlen die beiden über $2000 im Monat. Warum Saskia Hartner das alles in Kauf nimmt?
Ich kann ja so viel lernen, ich habe so viele Ausbildungsmöglichkeiten.
Von diversen Hindernissen und Schwierigkeiten lässt sich die 26-Jährige nicht aufhalten. Ihr Ziel ist es, Methoden für die Heilung von Krebs zu finden.
Das ist kein leichter Job, wie ich vorher gesagt habe. Es wird erwartet, dass du auf jeden Fall 12 Stunden am Tag circa arbeitest, meistens mehr, manchmal auch weniger.
Die enorm hohe Arbeitszeit, die erwartete Flexibilität und die Anstrengungen seien heute kein Problem für sie. Vor allem, weil sie mit ihrem noch recht jungen Alter relativ unabhängig ist. Das ändert sich aber häufig für Frauen, wenn diese einen Kinderwunsch haben.
Aber ja, wenn es jetzt um Familienplanung geht zum Beispiel, dann ist es leider so, dass sich viele entscheiden müssen, kann ich dieses Leben aufrechterhalten, diese Forschung und Kinder bekommen? Und es ist leider so, dass du durch die Institutionen, also die Universitäten, wenig Unterstützung bekommst.
Das möchte die junge Forscherin nicht akzeptieren.
Das nervt mich extrem. Also wenn ich ehrlich bin, das nervt mich extrem. Ja, ich habe halt ein paar Frauen als Vorbilder, wo ich mir denke, die haben das wirklich gut geschafft und deswegen gibt mir das die Hoffnung, dass ich das auch mache. Sollten wir uns irgendwann entscheiden, eine Familie gründen zu wollen.
Daher schaut Saskia auf ihre weiblichen Vorbilder und Mentorinnen, die ihr Mut machen. Im Gespräch nennt sie ihre jetzige Chefin Dr. Karuna Ganesh, die Leiterin ihres Labors. Diese zeigt ihr, dass es bei Familienzeit nicht immer nur um Quantität, sondern auch um Qualität geht.
Ich sehe es, dass sie sehr viel arbeitet. Sie ist fast immer im Lab, aber schafft es trotzdem, dass sie sich am Abend oder auch in der Früh oder auch an den Wochenenden noch Zeit findet, eben mit ihrer Familie Dinge zu unternehmen und sich einfach auch darum zu kümmern.
Aber auch die renommierte Leiterin ihres ehemaligen Departments, Professor Akiko Iwasaki, ist ihr als erfolgreiche Frau in der Forschung ein Vorbild. Iwasaki, die auch für die New York Times schreibt, setzt sich besonders für junge Frauen in der Wissenschaft ein.
Also das gibt mir Hoffnung, dass es Leute da draußen gibt, die dich bei diesem Weg unterstützen.
Neben gegenseitiger Unterstützung und persönlichem Engagement von Frauen für Frauen gibt es aber auch politische Instrumente, die zu echter Gleichberechtigung führen können. Eines davon ist die Frauenquote. Eine Quote in der Wissenschaft ist für die junge Forscherin Saskia Hartner aus unterschiedlichen Gründen sinnvoll. Es geht ihr dabei vor allem um Repräsentation und um Sichtbarkeit.
In den USA hast du ja auch noch zusätzlich das Problem nicht nur unter Frauen, sondern auch People of Color und so weiter sind einfach extrem unterrepräsentiert. Wenn 50-50 Männer und Frauen in leitenden Positionen sind, habe ich den Eindruck, geht es allen besser. Es ist auch wichtig für junge Mädchen zu sehen, ich kann das schaffen und hey, da gibt es jemanden, der so ausschaut wie ich. Das motiviert doch extrem.
Warum es also immer noch genügend Personen gibt, vor allem Männer, die sich gegen eine Frauenquote stellen, versteht sie nicht. An den österreichischen Universitäten waren laut Statistik Austria im Studienjahr 2019-2020 nur 26% der ProfessorInnen Frauen. In den USA ist dieser Prozentsatz ähnlich niedrig und liegt bei ungefähr 30%.
Ich habe echt den Eindruck, dass es purer Sexismus ist, warum keine 50-50 Frauen mittlerweile in der Leitung ist. Oder dass ihnen Frauen einfach Steine in den Weg gelegt werden, die nicht notwendig sind.
Es ist aber nicht nur wichtig, dass Frauen gleichberechtigt in Führungspositionen zu finden sind. Auch in der Forschung an sich muss sich etwas ändern. Im eingangs erwähnten Buch Unsichtbare Frauen von Autorin Criado Perez wird erschreckenderweise beschrieben, dass Frauen systematisch diskriminiert werden. Der Gender Data Gap zeigt, wie gefährlich die geschlechtsbezogene Daten- und Forschungslücke für Frauen sein kann, die schließlich 50% der weltweiten Bevölkerung ausmachen. Sei es eine falsche Dosierung eines Medikaments oder der Einsatz von medizintechnischen Geräten, die bei Frauen schlechter oder gar nicht funktionieren.
Es gibt Statistiken, dass Frauen oder Schmerz von Frauen nicht so ernst genommen wird wie von Männern. Wenn du jetzt zum Beispiel auch noch eine schwarze Frau bist, dann wirst du schon grundsätzlich noch einmal viel weniger ernst genommen. Es ist ein großes Problem und es wird jetzt aber schon mehr darauf hingewiesen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Experiment plane und ich habe Material von weibliche oder männlichen Patienten, dass ich das versuche in einer Balance zu halten, dass wenn ich Forschung an Mäusen mache, dass in den besten Fällen jetzt auch männliche und weibliche Mäuse in die Experimente kommen. Das heißt, es gibt, finde ich, eine Wende, aber sie ist noch nicht vollkommen da.
Trotzdem blickt Saskia Hartner positiv in ihre Zukunft als Wissenschaftlerin in der medizinischen Forschung und hat ihre Ziele klar im Blick.
Also ich möchte auf jeden Fall in der Krebsforschung bleiben. Es gibt auch in den USA oder auch in England die Möglichkeit, dass du einen medizinischen Doktor, also dass du Medizin studierst und währenddessen deinen akademischen Doktor, also deinen PhD machst. Das nennt sich MD-PhD. Und das wäre auch eine interessante Möglichkeit für mich. Du könntest dann als Arzt praktizieren und Onkologe sein oder auch in eine andere Richtung gehen, aber das wäre für mich zum Beispiel interessant und auch an der Krebsforschung beitragen.
Der nächste Beitrag beginnt auf der Schmelz im 15. Wiener Gemeindebezirk. Am Institut für Sportwissenschaft forscht Vizestudienprogrammleiterin Rosa Dickett-Müller. Seit 20 Jahren ist sie Assistenzprofessorin und zählt in dieser Position zu den führenden Frauen am Institut. Sie sagt, dass der Anteil an Studentinnen zwar in den letzten Jahren auf immerhin 40% gestiegen sei, damit es aber gelingt, dass mehr Frauen in wissenschaftliche Spitzenpositionen aufsteigen, sei noch einiges zu tun. Was genau, das hat sie mein Kollege Jonathan Gersbach, er studiert selbst Sportwissenschaft, gefragt.
Rosa Dickett-Müllers Büro ist ein schlichter Raum im vierten Stock des Universitätssportzentrums. Der Blick aus dem Fenster fällt auf die angrenzenden Sportanlagen. Corona-bedingt sind sie momentan nur sehr wenig benutzt. Dickett-Müller leitet die Abteilung für Sportpädagogik, Fachdidaktik und Sozial- und Zeitgeschichte des Sports. Aktuell forscht sie in einem EU-Projekt zu sexualisierter Gewalt. In diesem Feld hat sie viel Expertise. Schon vor 5 Jahren hat sie das EU-Projekt Voice zu diesem Thema geleitet, bei dem Betroffene zu Wort kamen.
Zentrale Erkenntnisse waren darin, dass die Betroffenen berichtet haben, dass sie ganz, ganz wenig gehört worden sind. Dass oftmals, weil das so unglaublich erscheint, ihnen gar nicht geglaubt wird.
Im aktuellen Projekt mit 5 Partnerländern will Dickett-Müller mit ihren KollegInnen herausfinden, wie viele Menschen Diskriminierung in Sportorganisationen erlebt haben. Das reicht von psychischem bis zu körperlichem Missbrauch. In Österreich gibt es dazu noch keine Daten. Hierzulande wurde erst vor wenigen Jahren begonnen, die Thematik intensiver aufzuarbeiten. Was die Präventionsarbeit anlangt, sei man aber gut aufgestellt, so Dickett-Müller. Der Wissenschaftlerin ist die Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in die Praxis ein großes Anliegen. Im konkreten Fall bedeutet das, Richtlinien für Sportorganisationen zu erstellen. In Zusammenarbeit mit Betroffenen soll aus der Vergangenheit gelernt werden.
Welche Empfehlungen Sie haben, welche Tipps Sie hätten, wie das verhindert hätte werden können, was gebraucht worden wäre. Dieses Wissen ist insofern auch wichtig, dass man im Folge dessen dann auch für die Organisationen Empfehlungen machen kann, inwiefern Trustpersons, Verantwortliche eingerichtet werden in den Organisationen, indem Strukturen entwickelt werden, indem auch externe Personengruppen besser bekannt sind, damit sozusagen Missbrauch, Übergriffe gar nicht erst möglich werden oder schwieriger möglich werden.
Die Themen Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sind Rosa Dickett-Müller sowohl privat als auch beruflich wichtig. Sie ist Mitglied im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Uni Wien, der gegen Diskriminierung innerhalb der Universität kämpft. Vor allem bei Spitzenfunktionen gäbe es in Bezug auf Diversität noch einiges zu tun. Am Institut für Sportwissenschaft gibt es aktuell 3 volle Professuren. Die 4. wird bald besetzt. Eine rein männliche Angelegenheit. Noch nie war eine Frau in dieser Position. Seit vergangenem Jahr gibt es immerhin eine Gastprofessorin. Der Blick auf die gesamte Universität lässt auf Veränderung hoffen.
Also wie ich begonnen habe, war der Anteil an Frauen als Professorinnen unter 10%. Ich bin dann auch in den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen relativ rasch mal als relativ junge Assistentin reingekommen und habe dann gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, den Anteil an Professorinnen so von heute auf morgen mal zu erhöhen. Also es hängt auch von den Studien ab, also im Bereich der Sozialwissenschaften, wo der Anteil der Studentinnen bei 75% ist, liegt der Anteil der Professorinnen etwa bei 50%. Also im Sport haben wir schon auch so ein gewisses Thema, das mit dem Fach an sich auch zu tun hat.
Das erlebt Dickett-Müller auch selbst. Als sie 1993 eine Assistenzstelle an der Uni bekommt, ist sie eine von 2 Frauen in dieser Position. Ihre Vorgängerin warnt sie, dass sie nur schwer eine feste Stelle bekommen würde, für Dickett-Müller eher ein Ansporn. Sie nimmt sich vor, eine Dissertation zu schreiben. Ursprünglich hat sie Lehramt studiert, neben Sport auch Geographie und Informatik. 4 Jahre lang unterrichtet sie zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Assistentin auch an einer Schule. Nach Abschluss des Doktorats wird ihr klar, dass sie sich für eine Karriere entscheiden muss.
Sport, Gender, meine eigene Position hat dann dazu geführt, ich bleibe an der Uni und ich finde das spannend und es macht auch Sinn für Studentinnen und Studenten zu sehen, da gibt es auch weibliche Lehrende, um das auch sichtbar zu machen. Das hat sich auch deutlich ein bisschen geändert jetzt.
Rosa Dickett-Müller sagt, dass es nach wie vor strukturelle Probleme gibt, vor allem was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anlangt. Wissenschaft sei ein hochkompetitives Feld. Es zählt die höchstmögliche Anzahl an Publikationen und die höchstmögliche Anzahl an Drittmitteln, die einzuwerben sind. Auch Auslandserfahrung sei ein wichtiger Faktor. Seit 2001 ist Dickett-Müller Assistenzprofessorin. Sie hat viel Arbeit in ihren Karriereweg investiert.
Also als Person selber habe ich hier ein ganz gutes Standing, aber ich habe mich auch wirklich durchgesetzt, muss man auch sagen. Also man muss auch schauen, in welche Positionen geht man rein, welche Funktionen nimmt man ein. Natürlich sind es dann oft auch Funktionen, die mit viel Arbeit verbunden sind. Also wenn dann die Frage steht, wer leitet denn die Arbeitsgruppe, wer macht die Protokolle zu irgendwelchen Kommissionssitzungen, wer macht die Studienprogrammleitung, kann es passieren, dass da eher Frauen sind. Prinzipiell dadurch, dass ich eine der ersten war, die sozusagen diese 4 Jahre Prädoc in eine Postdoc und dann in eine Dauerstelle umsetzen können, da war ich die erste bei uns am Institut. Da bin ich durchaus auch sehr unterstützt worden, das muss ich auch dazu sagen. Aber wenn man keine Leistung bringt, gelingt das natürlich auch nicht.
Dickett-Müller hat sich als Frau im Wissenschaftsbetrieb etabliert. Damit das auch andere Kolleginnen können, ist noch einiges zu tun. Quotenregelungen könnten aus ihrer Sicht dabei helfen, mehr Frauen in gehobene Positionen zu bringen. Die alleinige Lösung sieht sie darin allerdings nicht.
Aber ansonsten, glaube ich, muss man in jedem Fall früher ansetzen. Junge Frauen motivieren, ein Studium zu machen. Da schauen wir ganz gut aus. In Sozialwissenschaften 75% Studentinnen, die ein Studium abschließen. Auch bei unserem Institut über 40% Frauen, die das Studium abschließen, im Vergleich zu etwas weniger Frauen, die damit beginnen. Da ist die Decke nicht. Die gläserne Decke beginnt sozusagen, dass sie im Projekt Mitarbeitsstellen kommen und dass sie vom Doktorat, wo auch noch ein bisschen mehr Frauen als Männer abschließen, dann in bezahlte Stellen kommen.
Damit das gelingt, setzt sich Dicket Müller auch aktiv für Wissenschaftlerinnen ein. Für junge Kolleginnen hat sie einige Tipps, um in der Karriere erfolgreich zu sein.
Die Strategien zum Erfolg sind gute Netzwerke aufbauen. Da bietet auch die Universität Wien einiges an Netzwerkunterstützung an. Den Weg ins Ausland nicht scheuen, sehr zielgerichtet und sichtbar sein. Sichtbar bleiben, sichtbar sein. Genauso wie es Männer auch machen. Das Netz aufbauen, Kontakte suchen, publizieren.
Die bahnbrechenden Grundlagen der mRNA-Technologie, die bei modernen Impfstoffen wie BioNTech oder Moderna zum Einsatz kommt, wurde von Katalin Karikó entwickelt. Der Erfolg der Wissenschaftlerin ist einer von vielen Errungenschaften im Gebiet der MINT-Wissenschaften, die in der Corona-Pandemie einer breiteren Öffentlichkeit bewusst werden. Die Nachfrage nach hochspezialisierten Arbeitskräften in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ist in Österreich hoch. Aber obwohl es seit Jahren Initiativen gibt, um Frauen für diese Studienrichtungen zu begeistern, machen weibliche Studierende in den MINT-Fächern je nach Hochschule erst rund ein Viertel bis ein Drittel aller Studierenden aus. Die technische Chemikerin Brigitte Ratzer erklärt im Beitrag von Richard Gansterer und Sandra Knopp, was an der Technischen Universität Wien gemacht wird, um mehr Frauen anzusprechen.
Tatsache ist, dass es für Frauen in technischen zum Beispiel Studien mit einem sehr geringen Frauenanteil tatsächlich schwer ist, das Studium zu machen und auch durchzuhalten, bis zum Ende zu führen, weil neben den rein fachlichen Anforderungen sehr viele Anforderungen auf sie zukommen, die die männlichen Kollegen nicht haben. Insofern bin ich auch sehr, sehr unglücklich mit diesem Wort Frauenförderung und wir vermeiden das eigentlich bzw. verwenden das hier an der TU Wien gar nicht mehr, weil das tatsächlich insinuiert, dass die Frauen irgendwie besonders notwendig haben, Nachhilfe zu kriegen oder gefördert zu werden, damit sie das Gleiche schaffen wie die Männer. Was wir hier betreiben, ist Nachteilsausgleich.
Brigitte Ratzer leitet seit 2005 die Abteilung für Genderkompetenz an der Technischen Universität Wien. Sie erzählt im Gespräch, dass die Situation an den einzelnen Fakultäten sehr unterschiedlich sei. Während der Anteil an Studentinnen in den Fächern Architektur bei 55% und in technischer Chemie bei über 40% liegt, befinden sich Maschinenbau und Elektrotechnik mit einem Anteil von unter 15% am Ende des Feldes. Bisher interessieren sich für diese Fächer vor allem Studentinnen aus dem Ausland. Das hat auch mit dem österreichischen Schulsystem zu tun.
Dass das die zwei Fächer sind, wo es im Vorfeld HTLs gibt, Elektrotechnik und Maschinenbau, wo der Frauenanteil ja noch viel, viel, viel geringer ist. Das heißt, da hat man es mit Kohorten von jungen Männern zu tun, die schon in den letzten 5 Jahren ihres Ausbildungsdaseins kaum Kontakt mit Frauen hatten. Da herrscht auch ein Stück weit Verunsicherung, wie man denn überhaupt miteinander umgeht.
Das teils raue Klima, die anspruchsvollen Inhalte und große Lernmengen stellen Frauen vor große Herausforderungen. Momentan arbeitet Brigitte Ratzer mit ihrem Team daran, die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Was ich weiß, ist, dass wir Rückmeldungen haben von den Studentinnen der Elektrotechnik und vom Maschinenbau, dass sie sich wünschen würden, dass die Übungen, die relativ zu Beginn des Studiums angeboten werden, dass man für diese Übungen mehr Zeit und mehr Raum im wahrsten Sinne des Wortes brauchen würde, weil dort besonders zum Tragen kommt, dass mehr als 50% der Mitstudierenden aus einer HTL kommen und das alles schon können.
Ein Faktor ist also die schulische Vorbildung. Mädchen müssten schon früh für die MINT-Fächer begeistert werden. Die TU Wien organisiert daher Workshops, um Schülerinnen über Perspektiven in der Technik zu informieren. Aber auch im universitären Kosmos gibt es einiges zu tun. Von 162 Professuren an der TU Wien sind zurzeit 23 von Frauen besetzt. Fakt ist auch, dass die Förderanträge von Frauen laut Brigitte Ratzer wesentlich weniger oft und mit geringeren Mitteln finanziert werden als jene von männlichen Kollegen. Noch deutlicher als bei der staatlichen Forschungsförderung zeigt sich das bei Firmenkooperationen.
Oft gekoppelt damit, dass es da auch durchaus halt Männernetzwerke gibt, die sich aus dem Studium kennen, wo der eine in der Wissenschaft geblieben ist, der andere Karriere in der Wirtschaft gemacht hat und sich aus diesen Netzwerken dann auch Forschungskooperationen ergeben. Das ist nicht illegitim, sondern das ist durchaus auch notwendig und freut natürlich die Universitäten, wenn da Geld hereinkommt für die wissenschaftliche Forschung. Es ist nur so, dass quasi bei all diesen Möglichkeiten, Drittmittel zu akquirieren, die Frauen aus verschiedensten Gründen benachteiligt sind und damit unterm Strich rauskommt, dass bei den Männern wesentlich mehr Geld für Forschung hängen bleibt als bei den Frauen. Gesellschaftlich gesehen halte ich das für einen extrem großen Verlust, weil wir dadurch sehr viele Sichtweisen und Innovationsmöglichkeiten verlieren, die aus dem Blickwinkel von Frauen in Angriff genommen werden könnten.
Um die Leistungen ihrer Absolventinnen in den Vordergrund zu rücken, vergibt die TU Wien seit 2015 einen eigenen Preis. Zudem gibt es Anti-Bias-Workshops, die teilweise unbewusste Vorbehalte vor Augen führen und in denen Strategien gegen Diskriminierung erarbeitet werden. Außerdem gibt es Coaching-Programme und Mentoring-Netzwerke. Immer wieder braucht es auch Räume, in denen sich Frauen untereinander austauschen können, sagt Brigitte Ratzer. Auf Vernetzung und Austausch setzt auch das deutsche Cusanus-Werk.
Was wir als Begabtenförderungsinstitution tun, ist, dass wir Frauen im Rahmen von beispielsweise unserem Karriereförderprogramm für Frauen auf Stolpersteine vorbereiten und ihnen sagen, lassen Sie sich nicht davon abbringen, dass Familie und eine anspruchsvolle, auch wissenschaftliche Karriere vereinbar sind. Ja, akzeptieren Sie anderen in Ihrem Weg und kämpfen Sie dafür, dass Sie mit Ihrem Weg akzeptiert werden.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Miriam Rosser leitet das Karriereförderprogramm für Frauen am Cusanus-Werk. Dass weniger Frauen in Führungspositionen zu finden sind, liege einerseits daran, dass der Großteil der Familienarbeit nach wie vor von Frauen erledigt werde und andererseits in einigen Bereichen noch immer Vorbehalte existieren. Außerdem fehle vielen der Zugang zu informellen Netzwerken, die der Karriere förderlich seien. Das Cusanus-Werk, das mit ähnlichen Einrichtungen kooperiert, hat ein Elite-Mentoring-Programm organisiert. 18 Monate lang begleiten Frauen mit Führungserfahrung die Stipendiatinnen. Außerdem vermittelt das Cusanus-Werk in Trainings praktisches Führungs-Know-how.
Da geht es darum, welche Stimmlage brauche ich, um gehört zu werden? Was ist überhaupt meine Stimmlage? Wie bin ich im Raum präsent? Wie werde ich gehört? Wie gehe ich damit um, wenn ich in einer Teamrunde eine interessante Idee vorbringe, dann eine Weile gesprochen wird und dann mein Kollege dieselbe Idee in eigenen Worten nochmal vorbringt und der Vorgesetzte sagt, nein, das ist ja eine tolle Idee. Das ist vielen Frauen schon sehr häufig passiert. Wie gehe ich damit um, dass einem Ideen geklaut werden und als eigene verkauft werden?
Wie in Österreich sind auch in Deutschland unter 30% der Professuren von Frauen besetzt. Um so weit zu kommen, mussten viele von ihnen sehr viel Kraft und Zeit investieren und auf manches verzichten. Ein Ansatz könnten innovative Arbeitsmodelle wie eine geteilte Professur sein. Ein solches Modell würde Rosser nicht ausschließlich Frauen anbieten.
Ich kenne genügend junge Professoren, die sehr viel Wert darauf legen, dass sie, gerade wenn Kinder klein sind, Zeit haben, sich um diese Kinder zu kümmern. Ich hatte jetzt gerade einen Professor für einen Vortrag eingeladen. Der Vortrag war bereits zugesagt, große Tagung, Freitag, er hat zugesagt. Wir mussten das Ganze jetzt aufgrund der Pandemie auf Samstag verschieben. Und er hat mir gesagt, tut mir leid, ich habe zwei kleine Kinder. Am Wochenende ist das auch mein Job. Es ist auch während der Woche mein Job, aber am Wochenende ist Familienzeit. Ich kann Ihnen diesen Vortrag nicht mehr zusagen. Ich kann Ihnen da jemand anders empfehlen, der an dem Tag Zeit hat. Finde ich völlig in Ordnung und finde ich ein gutes Beispiel.
Unser fünfter Beitrag führt uns wieder zur Universität Wien. Dort feierte die Abteilung Gleichstellung und Diversität ihr 20-jähriges Bestehen. Wir haben es geschafft, den Anteil der Professorinnen von 10% auf 30% zu steigern, sagt Soziologin Lena-Lisa Vogelmann. Sie befasst sich mit dem Gender Monitoring an der Universität Wien. Im Gespräch mit Richard Gansterer erzählt sie über Erfolge und Herausforderungen in der Gleichstellungsarbeit und erklärt, warum Quoten zwar wichtig, aber nicht die einzige Lösung sind.
Lena-Lisa Vogelmann ist Lektorin am Institut für Soziologie und arbeitet in der Abteilung für Gleichstellung und Diversität. Sie betont zu Beginn des Gesprächs, dass es für eine wissenschaftliche Karriere notwendig ist, einige Zeit lang im Ausland zu forschen. Das habe sie auch selbst als schwierig erlebt. Überhaupt sei die Mobilität eine der größten Hürden für Frauen mit Familie.
Dann braucht man halt auch die Großeltern zu Hause, die da sind. Man braucht vielleicht auch die in Österreich ja tatsächlich starke Kinderbetreuung, die in anderen Ländern gar nicht so einfach zu bekommen ist oder sehr teuer ist. Ich denke an USA oder Großbritannien.
Frauen übernehmen in unserer Gesellschaft nach wie vor den größten Anteil an unbezahlter Erziehungs- und Pflegearbeit in den Familien. In der Wissenschaft hat diese Rollenverteilung folgende Auswirkungen.
Wir sehen ganz klar auch an Zahlen, dass weibliche Wissenschaftlerinnen gerade in Top-Positionen durchschnittlich sehr viel weniger Kinder haben als männliche Wissenschaftlerinnen, auch als andere Leute, die nicht Wissenschaftskarriere machen. Das heißt, Frauen verzichten hier zugunsten der Karriere auf Kinder. Und das zeigt einfach auch, dass dieser Mythos von die Frau kann alles haben, so nicht funktioniert. Eine Frau kann alles haben, wenn sie sich aufgibt bis zu einem gewissen Grad.
Daran müsse sich einiges ändern. Denn für Vogelmann ist das Bild eines Wissenschaftlers, der rund um die Uhr forscht und abseits davon keine anderen Interessen mehr haben darf, längst überholt.
Und was es wirklich bräuchte, ist eine Re-Evaluierung davon, was wissenschaftliches Arbeiten auch bedeutet und wie wissenschaftliches Arbeiten aussieht. Und da gehört dazu diese befristeten Verträge, dieses von Drittmittelprojekt zu Drittmittelprojekt hüpfen, auf das viele WissenschaftlerInnen verwiesen sind. Und da könnte man sicher das auch anders anlegen und anders andenken.
Die aktuelle Novelle des Universitätsgesetzes sieht vor, dass höchstens 3 befristete Verträge aufeinander folgen dürfen. Die Gesamthöchstdauer ist auf 8 Jahre festgelegt. Es scheitert in dieser Frage nicht am politischen Willen des Gesetzgebers. Das Problem liegt für Vogelmann vielmehr in der Erwartungshaltung gegenüber Professorinnen und Professoren sowie ihrer Arbeitswelt.
Mit der UG-Novelle jetzt ist ja quasi der Wunsch offensichtlich da, dass es weniger Befristungen geben soll, indem man sie stärker beschränkt. Tatsächlich wird es diesen Effekt meines Erachtens nicht haben, sondern es wird die Situation verschärfen, weil es hier nicht eine Gesetzesänderung braucht, sondern ein Umdenken von was ist wissenschaftliche Karriere und wie schaut sie aus. Und das kann man nicht per Gesetz beschließen.
Auch Lena-Lisa Vogelmann erzählt, dass der Anteil an Frauen mit jeder Stufe nach dem Doktoratsabschluss sinkt. Universitäten seien gefordert, gegenzusteuern. Die Universität Wien setzt unter anderem auf Mentoring-Programme, Berufstrainings für angehende Professorinnen sowie Netzwerkgruppen. Außerdem unterstützt das Maria-Hoder-Stipendienprogramm hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen, die ihre wissenschaftliche Laufbahn aufgrund von Pflege- oder Betreuungsaufgaben in der Familie unterbrochen oder reduziert haben. Im Wintersemester 2020 gab es 9 Stipendiatinnen.
Dann bekommen sie ein Jahr lang ein Stipendium ausbezahlt, das ihnen die Möglichkeit geben soll, quasi einen Forschungsantrag zu schreiben, Drittmittel zu generieren oder eine Habilitation abzuschließen oder etwas in diese Richtung. Also da einfach wieder reinzufinden.
Per Gesetz sind auch Quoten im Universitätsbetrieb vorgesehen, wie etwa bei Berufungs- und Habilitierungskommissionen. Dass diese nicht immer erfüllt werden können, hat laut Vogelmann auch folgende Gründe.
Aber an der Uni sehen wir, dass die Leute schon sehr bemüht sind, die Quote zu erfüllen. Aber dann zeigt sich auch, wir haben weniger Frauen in diesen Positionen. Also in Berufungskommissionen braucht man Professorinnen. Jetzt haben wir 30% Professorinnen. Es werden natürlich diese einzelnen Professorinnen sehr viel mehr angefragt und sollen ständig quasi in Kommissionen sitzen. Und die Zeit haben sie auch gar nicht. Und wenn sie sich die Zeit nehmen würden, würde es dann wieder ihrer Karriere schaden, weil diese Kommissionstätigkeit nicht die Karrieretätigkeit ist sozusagen, nicht wie die Forschung, ja, und die Publikationen. Das heißt, die Frauen lehnen dann natürlich auch mehr ab. Und am Ende des Tages sitzt man dann wieder da mit Kommissionen, die die Quote nicht erfüllen, obwohl das Bemühen sozusagen von allen Seiten da ist. Aber solange der Pool nicht gleich groß ist, aus dem geschöpft wird, wird dieses Problem auch bestehen bleiben.
Vogelmann betont, dass es bei all den Herausforderungen, die es nach wie vor im Wissenschaftsbetrieb gibt, in den letzten 2 Jahrzehnten noch einige Erfolge gegeben hat. So sind bei den letzten 70 Professuren rund 50% mit Frauen besetzt worden.
Man muss auch manchmal sich quasi auf die Schulter klopfen und sagen, schau, was du alles schon gemacht hast, schau, wie viel besser es ist. In dieser Zeit ist der Professorinnenanteil von 10% auf 30% gestiegen. Ich meine, ja, 30% ist nicht 50%, aber wow, verdreifacht haben wir uns mit den Professorinnen. Also wir müssen auch mal diesen Blick wagen und uns vor Augen führen, was wir alles geschafft haben. Und das ist nicht unbedingt etwas, was in Stein gemeißelt ist. Es kann auch alles wieder rückgängig gemacht werden. Wir müssen dranbleiben und wir können nicht aufhören, aber wir können auch sehen, dass es nicht nutzlos ist, was wir tun.
Die Soziologin sagt, dass Gleichstellungsarbeit einen langen Atem und eine gewisse Frustrationstoleranz braucht. Doch letztendlich zahlt es sich für alle aus, auf Vielfalt zu setzen.
Ich würde sagen, die Wissenschaft wird durch Frauen besser. Die Wissenschaft wird einfach durch viele unterschiedliche Perspektiven besser. weil wir halt auch sehen, dass unterschiedliche Perspektiven unterschiedliche Arten von Wissen generieren und unterschiedliche Einblicke ermöglichen und uns auch Realitäten eröffnen, die wir vielleicht gar nicht sehen als weiße AkademikerInnen aus Akademikerhaushalten, stehen uns manche Lebensrealitäten gar nicht offen. Und die können wir nur sehen und erfassen, wenn wir uns auch diese Perspektiven an die Universität holen.
Zusammengefasst lässt sich sagen, die Erfahrungen und Einschätzungen unserer Gesprächspartnerinnen haben gezeigt, dass der Aufstieg in Spitzenpositionen an Universitäten mit einer sehr hohen Anstrengung verbunden ist. Zwar sind die Hierarchien in den USA etwas flacher und die Chancen auf eine Karriere in der Wissenschaft für Frauen etwas höher als hierzulande, allerdings stellen enorm hohe Arbeitszeiten von 12 Stunden und mehr am Tag eine große Belastung dar. Die Einführung einer Frauenquote, so sind sich die Wissenschaftlerinnen einig, sei ein geeignetes Instrument, um Frauen in Spitzenpositionen zu fördern. Die alleinige Lösung sei eine Quotenregelung aber nicht. Es braucht eine strukturelle Veränderung, damit Frauen ihre wissenschaftliche Karriere mit einem ausgewogenen Familienleben vereinbaren können. Auch die direkte Unterstützung von Frauen für Frauen und ein großes Netzwerk können jungen Wissenschaftlerinnen den Karriereweg erleichtern. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören am 19. April mit dem spannenden Thema Macht der Sprache. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.